kann auch ein gutes Leben verbringen, ohne überhaupt Sex zu haben.
Daten können, flirten können, knutschen können.
Es tut mir leid, Sie müssen aufhören zu masturbieren.
Während des Kommens auf dem Sibian vom Bett gefallen.
Sex mit sich selber ist auch Sex.
Heute geht es ja in den wilden Norden. Ich bin Nike, Kulturwissenschaftlerin und ein Mensch auf der Suche nach Liebe, nach Quatsch, nach ungewöhnlichen Ideen und Geschichten. Das interessiert dich auch? Dann komm mit auf die Reise an kreative, verrückte und verspielte Orte und zu Menschen, deren Beruf und Berufung genau das ist, die Liebe. Aber bevor ich es vergesse, diese Folge wird ermöglicht durch ein ganz besonderes Netzwerk. Einen digitalen Raum, in dem man sich überall über alles austauschen und finden kann. Und natürlich auch zu Real Love treffen. Der Joy Club. Danke für eure liebevolle Unterstützung. Bevor wir jetzt mit der ersten klugen Hamburgerin über Liebeskultur oder Sex in echt sprechen, nochmal zu euch. Unsere gemeinsame Suche hat erst begonnen. Du kennst tolle Orte, liebst dein Dorf und seine ganz besonderen Angebote, hast Geheimtipps, Themenwünsche, schreib uns eine Nachricht. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes oder auf unserer Website sinn.berlin. Und jetzt freue ich mich sehr auf das Gespräch mit der Autorin, Kuratorin, Kunst- und Kulturwissenschaftlerin Dr. Nadine Beck. Ich möchte mehr über ihre Arbeit, Sexualkultur und das Vibratorium erfahren. Hallo Nadine. Nadine, da kommt ja ganz schön viel zusammen. Wie geht's dir?
Moin, alles im grünen Bereich. Es ist Freitag, das Wochenende steht vor der Tür, alles super.
Nadine, was ich sehr mag, ist, dass du eine sehr humorvolle Art hast, über Sex zu sprechen. Du bemühst dich auch immer, es zu entmystifizieren. Du erklärst sehr schön viele Dinge, die mich schon oft begeistert haben. Was würdest du sagen, was ist so dein Ansatz zu Sex? Wie ernst sollte man das Ganze nehmen?
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht ernst. Also Sex kann eine sehr schöne Sache sein, aber so wie wir von den Medien gerade immer das vorgemacht bekommen, so eine große Rolle muss Sex gar nicht haben. Man kann auch ein gutes Leben verbringen, ohne überhaupt Sex zu haben. Und Sex mit sich selber ist auch Sex. Und wenn es nur das ist, ist auch schon schön.
Ach Nadine, ich war neulich auf der Venus hier in Berlin und danach habe ich gedacht, ich kann es nie wieder tun und das Thema Sex ist für mich durch. Ich war wirklich wie traumatisiert. Ich bin herausgegangen und dachte, um Gottes Willen. Es gibt auch sehr verschiedene Spielarten des Ganzen und die Venus Berlin hat mich auf jeden Fall ziemlich lange abgeschreckt. Jetzt geht's mir schon wieder besser. Was würdest du sagen, was ist so das, was du in deiner Arbeit in den letzten Jahren so als große Erkenntnis hattest? Gibt es etwas, das du dazugelernt hast, von dem du gerne erzählen würdest?
Ich glaube, meine Grunderkenntnis war, dass jeder eine andere Sexualität hat, jeder Mensch. Und ich glaube, da wachsen mir, also gerade ich auch als weiblich gelesene Person, mit vollkommen komischen Bildern auf, wie das alles auszusehen hat. Und ich musste mich, glaube ich, erstmal als extrem normaler Mainstream-Mensch selber aufklären und lernen, okay, egal wie ich aufgestellt bin, das ist erstmal normal und es ist erstmal auch okay, wie ich das fühle. Und das Zweite, was ich gelernt habe, ist, es ist alles in Bewegung. Was heute mir Spaß macht, kann morgen vielleicht schon extrem langweilig sein und was vollkommen anderes dazukommen, was sehr viel mehr Spaß macht. Also das waren so zwei Erkenntnisse, die mein Leben persönlich echt leichter gemacht haben.
Das kann ich sehr teilen. Ich mag das auch, dass man, neulich wurde ich gefragt, was sind denn so deine Kinks? Und dann habe ich gesagt, eigentlich kann ich das gar nicht so klar benennen, sondern es ist wirklich so, dass es so von Situationen, von Personen, von allem, was so drumherum ist, wie ich mich fühle, vielleicht auch, wo ich im Zyklus bin, ob ich in einem gemütlichen Hotelzimmer oder draußen auf der Wiese stehe, je nachdem, eben wünsche ich mir verschiedene Sachen oder eben auch mal gar nichts. Das heißt, Sexualität kann sich ganz unterschiedlich anfühlen.
Genau.
Nadine, wie hat denn deine persönliche Reise begonnen? Also was würdest du sagen, man wacht ja nicht morgens auf.
Absolut,
und sagt,
ja.
Ich werde jetzt Sexualpädagogin. Was würdest du sagen, wo hat es bei dir angefangen?
Also grundsätzlich war ich neugierig und jetzt aus meiner sexualpädagogischen Sicht war ich mit 9 Jahren auch sexuell in meinem Kopf zumindest und mit meinem Körper früh unterwegs. Ich konnte da nur wie alle anderen überhaupt nicht drüber sprechen und habe da auch nicht drüber nachgedacht. Das heißt, ich wurde aufgeklärt mit der Bravo, vollkommen normal. Ich habe überhaupt nicht reflektiert, was eigentlich so ich so will im Bett, habe mich danach orientiert, wie ich quasi meinem männlichen, ich bin heterosexuell, meinem männlichen Gegenüber irgendwie schön erscheinen kann und den Sex schön machen kann. Und als allerletztes habe ich an mich gedacht. Also schüchtern, schlechter Sex, null Kommunikation. Und dann hat sich das wirklich erst mit über 40 emanzipiert. Das heißt, die Anlagen waren schon immer da, aber ich war schlichtweg nicht aufgeklärt, was das anbetraf.
Das heißt, relativ früh wärst du wahrscheinlich schon dafür, Kinder auch aufzuklären.
Ja.
Was würdest du deinem jüngeren Ich denn gerne sagen?
Also, zum einen, aufklären sollte man Kinder immer dann, wenn sie anfangen, Fragen zu stellen. Dann bin ich als erwachsener Mensch, der das Kind erzieht, in der Pflicht, richtigen Antworten zu finden. Richtig heißt einfach nur, nicht nur zeitgemäß, das dem Kind beizubringen, sondern eben auch korrekt. Meinem jüngeren Ich würde ich sagen, dein Körper ist super, so wie er aussieht. Du musst dich nicht immer von außen beobachten, wie etwas gerade wirkt, ob der Bauch oder die Busen oder der Hintern irgendwie aussieht, wie du es gerade in irgendeiner Zeitung gesehen hast. Das würde ich meinem früheren Ich echt gerne mitgeben. Und all diese Dinge, die man so von außen, so, das sind so diese unsichtbaren Regeln, die man so mitkriegt, die darfst du alle hinterfragen. Und du darfst so sein, wie du das fühlst. Und wenn dich, keine Ahnung, ist jetzt nicht mein Kink, aber wenn dich Füße anmachen, ist das vollkommen in Ordnung. Und du solltest wissen, es gibt Millionen Menschen da draußen, die so sind wie du. Und mit egal, was du fühlst, bist du nicht alleine. Und gerade dieses Alleine-Fühlen, das hätte ich mir gewünscht, dass ich da früher als Kind gewusst hätte, nee, du bist nicht alleine. Und hier und da kannst du dich hinwenden, um dich auch einfach mal auszutauschen. Gab's halt früher nicht. Da war das Internet noch nicht erfunden in meiner Welt.
Heute ist es für Jugendliche wahrscheinlich nochmal anders. Da kriegen sie ihre Körperbilder wahrscheinlich nicht aus der Zeitung. Nadine Beck, wie ist es denn? Du hast eben erwähnt, dass Sexualität alleine. Und du hast ja auch dich mit dem Thema Vibratorengeschichte beschäftigt. Wie ist das denn, Sex alleine?
Total befriedigend. Sex alleine. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt auf Vibratoren gucke und Sex alleine, ich habe meinen ersten Vibrator geschenkt bekommen, da wurde ich, glaube ich, 18. Das war von meinen Freundin, der war aus irgendeinem useligen Beate-Use-Shop und der sah eben aus wie so eine klassische Fleischpeitsche. Der hat meinen Sex mit mir alleine überhaupt nicht beflügelt. Der war so weiß, Naturhautfarben, wie halt eben weiße Menschen sind. Und war aus Gummi und hatte so künstliche Intimhaare und hat mir überhaupt nichts gebracht. Also der Sex mit mir alleine war mit mir und meinen Händen vollkommen ausreichend. Und dieses Gerät, wie gesagt, ist in meiner Stifteschublade in meinem Schreibtisch verschwunden und ist, glaube ich, 20, 30 Jahre später erst wieder aufgetaucht mit diversen Kuli-Flecken, die da drauf waren und so. Steht heute im Museum, aber hätte ich damals schon die Toys gehabt, die es heute gibt, hätte ich viel mehr entdecken können an meinem Körper, mit mir alleine, in der Zeit, in der ich das gerne ausprobieren möchte, ohne dass jemand zuguckt, sondern mit Ruhe und Genuss.
Der steht heute im Museum. Nadine, was ist da los?
Was ist da los? Ich habe meine Doktorarbeit über die Geschichte des Vibrators geschrieben. Und bei der Gelegenheit, weil das Ganze 10 Jahre lang gedauert hat, ich habe das neben dem Hauptjob gemacht, habe ich immer wieder Toys gesammelt. Und zwar wirklich aus allen möglichen Epochen und Jahrhunderten und Ländern. Irgendwann waren das so viele, dass ich gedacht habe, boah, das muss irgendwie in ein Museum. Das müssen andere Leute sehen, weil zu jedem dieser Toys kann man eine Geschichte erzählen. Und da habe ich jetzt im Erotic Art Museum in Hamburg mit dem Vibratorium einen wunderbaren Ort gefunden, wo ich das zeigen darf. Da wird die Geschichte des Vibrators erzählt. Und wenn ich da Führung gebe, erzähle ich ganz viele Anekdoten und auch persönliche Geschichten und wie sich Sexualität und der Zugang und Umgang mit Toys geändert hat. Und es ist immer ein Moment für die Menschen, die mich da besuchen und die da zuhören, zu sagen, ah, so ging's mir auch. Ja, kenne ich. Meine Oma hatte sowas oder keine Ahnung. Es gibt immer wieder Punkte, wo es die Lebensrealität von den Besuchenden tangiert. Und es ist am Schluss immer ein toller Austausch eben über diese Geräte. Und die Geräte sind Anlass, einfach mal über Sex zu sprechen und nachzudenken.
Also, wo genau kann man die Vibratorium-Ausstellung sehen?
Das Vibratorium ist im Erotic Art Museum. Das wiederum ist auf der Reeperbahn auf St. Pauli in einer Parallelstraße. Und da, die haben Donnerstag bis Montag fast durchgehend auf. Man kann aber auch mich jederzeit für eine Führung anfragen. Und die Führung dauert so ungefähr eine Stunde. Und in dem Museum gibt es aber noch ganz, ganz viel anderes zu sehen. Vor allen Dingen erotische Kunst und wechselnde Ausstellungen. Also es ist ein Ort, wo man wirklich sich mal inspirieren lassen kann. Einfach mal auch die eigene Haltung zur Sexualität vielleicht ein bisschen hinterfragen kann. Oder auch einfach schöne Bilder angucken.
Und wenn wir jetzt schon auf der Reeperbahn sind, was würdest du denn sagen, ein Wochenende in Hamburg, wo könnte man hingehen?
Das kommt natürlich vollkommen drauf an, worauf man so Lust hat. Es gibt eine sehr große Kinky-Szene bei uns in Hamburg. Natürlich ist St. Pauli der Ort, wo sowas sehr geballt zu finden ist. Es gibt Seiten wie fetisch.com oder sowas, da kann man so ein bisschen nachgucken, was einem gefällt. Da ist der Klittball, das Katonium, die Prinzenbar, das Lakova. Es ist sehr viel SM zu finden. Man kann aber auch wunderbar einfach mal ein bisschen in der Boutique Bizarre schnüffeln, was man so Schönes auf diesen Partys anziehen kann. Und also von Burlesque-Show bis zu Olivia Jones, es ist für jeden Geschmack was dabei.
Schön, wir werden alles auch in den Shownotes verlinken. Was würdest du sagen, wie können so zum Beispiel jetzt das Vibratorium und die Werke dort dazu beitragen, Tabus in der Gesellschaft zu durchbrechen? Und wie du ja am Anfang auch gesagt hast, humorvoll, sexpositiv für eine Entmystifizierung zu sorgen.
Ja, das ist ein bisschen herausfordernd. Ich versuche das immer so ein bisschen auf Trinkstärke herabzusetzen. Also ich trage T-Shirts, wo draufsteht Klitoris, Vulva, Vagina. Das gewöhnt die Augen an diese Worte. Ja, also es gibt eine ganz große Sprachlosigkeit, was im Sexuellen so passiert, was es gibt. Und Ausstellungen sind immer ein guter Weg, einfach das Auge mal an diese Worte zu gewöhnen und auch das Ohr so ein bisschen daran zu gewöhnen, diese Geschichten zu hören. Also meine Ausstellungen sind entweder auch damit angereichert, dass ich Anekdoten von anderen Menschen erzähle oder eben diese nahbaren Geschichten. Auf anderen Ausstellungen habe ich so Hörstationen, wo Menschen aller Geschlechter, aller Gender, aller Altersgruppen, auch Ost und West, auch aus ihrer Geschichte erzählen, wo man einfach so Lebensgeschichten mal mitkriegt. Und ich finde Ausstellungen immer super. Das macht total viel mit dem Gehirn. Man kann ja auch schweigend durch eine Ausstellung gehen und das einfach mit nach Hause nehmen, mal die eigene Haltung ein bisschen abklopfen. Man muss nichts. Also ich bin ein großer Fan davon, den Leuten ein Angebot zu machen, sich zu informieren, aber eben nicht zu überfordern. Das hat auch ein bisschen was mit Konsens zu tun. Also wenn du in meine Ausstellung kommst, dann hast du quasi schon ein erstes Interesse, dich eventuell mal ein bisschen näher mit Sexualität zu befassen. Du musst aber nicht. Also du kannst auch aus einer meiner Ausstellungen oder Führungen nach Hause gehen und kannst befreit sagen, ich bin offenbar asexuell, jetzt habe ich endlich ein Label dafür, ich habe ein Wort dafür. Also auch diese Sprachfähigkeit mal so ein bisschen zu pushen, weil wir, was Sexualität anbetrifft, wir können wahnsinnig schlecht darüber sprechen, weil wir es nicht geübt haben. Und das sind auch so Momente, wo ich mit den Ausstellungen auch mal Worte anbiete. Wie nennt man denn das? Wie kann man denn das beschreiben? Wie kann ich denn äußern, was ich für ein Begehren habe? Welche Worte nehme ich? Also meine Ausstellungen finden auf vielen Sinnesebenen statt. Und meistens gibt es auch noch irgendetwas zu fühlen und ausprobieren, dass die Hände auch ein bisschen beschäftigt sind. Also dass verschiedene Lernmethoden ausprobiert werden können, wie Menschen Wissen in ihr Gehirn bekommen und vielleicht nur ein bisschen drüber nachdenken.
Nadine, wie ist das denn so? Menschen haben dir Geschichten erzählt. Welche ist dir am stärksten in Erinnerung oder welche erzählst du am liebsten?
Ich habe für meine Doktorarbeit auch Menschen in Ost und West befragt, wie sie in den 60er Jahren, als so Vibratoren, als Massagestäbe auf den Markt kamen, wie sie die Geräte erlebt haben. Und manche haben die gar nicht erlebt. Zum Beispiel im Osten waren sie eigentlich verboten, kamen aber trotzdem rüber. Und ich habe einen älteren Mann, der mich immer anruft aus Erfurt. Wir haben so einen Codenamen ausgemacht, wie ich ihn nennen darf. Ich weiß gar nicht, wie er wirklich heißt. Ich weiß aber, dass er über 80 ist. Seine Frau ist über 86. Und die beiden haben ganz lange Sex gehabt. Und was er mir alles erzählt, wie die Sexualität gelebt haben, was die ausprobiert haben, wie die auf Augenhöhe sich umeinander gekümmert haben und wahnsinnig viel und schön und offen miteinander geredet haben auf einer sehr respektablen Ebene. Also ohne dieses Machtgefälle von du kannst nicht, du musst das. Dass der mir das so offen erzählt, das war für mich ein Geschenk. Da bin ich auch heute noch Fan von, deswegen erzähle ich das bei jeder Führung. Die haben halt bis über 80 noch Sex gehabt. Und jetzt, wo das so langsam abebbt, sagen sie, wir hatten ein tolles Leben, es ist wunderschön, war in Ordnung so. Und das ist wirklich eine meiner Lieblingsgeschichten, weil den kann ich auch alles fragen. So nach dem Motto, deine Prostata ist jetzt operiert, wie geht's dir denn jetzt mit der Erektion? Finde mal einen 80-Jährigen, den du das einfach so fragen kannst. Und ich weiß eben auch sehr viel über seine Frau. Das heißt, für mich ist das ein schöner Informationspool, wo ich ab und zu mal drauf zugreifen darf.
Den Sex in Hamburg, ist es anders bei euch da im Norden? Was würdest du sagen? Gibt es einen besonderen Stil? Gibt es irgendeinen Hamburg-Style? Oder findest du dafür ein schönes Slangwort vielleicht?
Oh, das ist eine gute Frage. Es ist ja nicht jeder in Hamburg wie St. Pauli. St. Pauli ist schon Kosmos für sich. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass alle Menschen in Hamburg sexuell super offen sind. Die sind genauso unterschiedlich wie in Hessen oder in München, was das anbetrifft. Es gibt Leute, die wollen nichts damit zu tun haben. Es gibt Leute, die haben sehr viel damit zu tun. So ist wirklich St. Pauli auch schon mal ein Ort, wo sich solche Menschen sammeln können. Ich glaube, wir sind da genauso normal wie alle anderen Städte auch.
Und trotzdem so ein bisschen so ein Seefahrer-Feeling stelle ich mir immer vor. Nadine, gibt es noch zum Abschluss einen Satz? Gibt es die Power of Sex? Und was könnte das sein? Was würdest du sagen? Was wäre dein Abschlusssatz?
So wie du bist, bist du super. Punkt. Also du darfst Sex mögen, du darfst Sex ablehnen, du darfst Solo-Sex haben. Und Solo-Sex ist im Übrigen auch Sex. Und es ist die günstigste und gesündeste Art der Self-Care.
Sehr schön. Das sollte man wahrscheinlich auch bei uns in den Yoga-Studios mal anbieten. Da wird ja alles andere schon angeboten. Das noch nicht. Wäre vielleicht mal eine Anregung. Nadine, hast du einen lustigen Witz über Sex?
Oh, kommt ein Mann zum Urologen, sagt der Urologe, es tut mir leid, Sie müssen aufhören zu masturbieren. Sagt der Mann, ja, wieso denn? Ja, sonst kann ich Sie nicht untersuchen.
Oh Gott.
Der ist einfach so, der ist so kurz und doof.
Also der hätte auf der Venus gut gepasst auf jeden Fall.
Ja, exakt. Deswegen, also Humor und Sex ist ein ganz schwieriges Thema. In den 70ern hatten wir das mal so, da konnte man nicht über Sex richtig offen und normal reden. Da hatte das wie so ein Überdruckventil seinen Kanal im Humor. Und wenn man sich den Humor von damals anguckt, schlimm.
Du hast doch ein Buch geschrieben, über das ich auf dich unter anderem aufmerksam geworden bin. Und zwar habe ich Teenager-Töchter und ich habe früher viel mit denen auch über Sexualität gesprochen und dann eine Zeit lang nicht. Und es war so ein bisschen so eine graue Zone zwischen uns und die habe ich probiert, mit einem besonders farbigen Buch zu füllen und zwar mit dem sehr schön illustrierten Buch Sex in Echt.
Sehr schön.
Da geht es ja um Aufklärung für Jugendliche oder man kann es vorher und später lesen. Ich habe auch noch ein paar neue Dinge daraus gelernt. Sag mir doch nur quasi für die, die dein Buch noch nicht gelesen haben, wie beginnt man denn am besten mit einem Teenie das Gespräch zum Thema Bienen und Blumen?
Gar nicht. Ich möchte mal das Wort cringe in den Raum stellen. Meine Erfahrung ist, dass ganz viele Eltern irgendwie dieses Gespräch suchen und führen wollen und sich die Kids wegducken, weil es gibt nichts Peinlicheres, als wenn man irgendwie von den Eltern hört, wie die Geschlechtsverkehr machen. Von daher, ihr seid in der Pflicht als Bezugsperson oder auch Menschen, die Kinder erziehen, für Antworten da zu sein, wenn ein Kind ankommt und fragt. Das ist der Punkt, wo man sagen kann, okay, pass auf, ich weiß das und das. Am besten habt ihr natürlich vorher Sex in Echt gelesen, weil das auch so ein bisschen für die Erwachsenen ganz informativ ist. Und dann könnt ihr Fragen beantworten, die das Kind hat. Manche Kids haben bis 12 gar keine Fragen oder bis 14. Ich weiß, die Eltern werden da manchmal gerne ein bisschen nervös und sagen, aber ich muss das doch erklären. Nee, traut den Kindern nur ein bisschen Kompetenz zu, dass sie auch zum Beispiel wissen, Pornos sind nicht echt und sowas. Was man machen kann, ist denen gutes Miteinander vorleben. Ja, wie bin ich gut in Beziehung mit meinem Partner, meiner Partnerin irgendwie? Ja, wie bin ich liebevoll? Und wie kann ich das so ein bisschen einfließen lassen? Auf der anderen Seite, wenn das Kind dann sagt, was ist eigentlich Flogging? Ich habe das gegoogelt. Ich meine, guckt euch bitte mal die Suchanfragen eurer Kinder im Internet an. Dann wisst ihr, was da gerade brennt. Aber wenn ihr zum Beispiel nicht wisst, was Flogging ist, müsst ihr euch aber informieren und müsst dann dem Kind sagen, weiß ich jetzt gerade nicht.
Ich dachte auch vormachen vielleicht.
Vormachen bei Vlogging, unbedingt. Aber nee, dann auch einfach sagen, du, ich weiß es gerade nicht, ich informiere mich, dann sage ich es dir. Und was du immer machen kannst, ist irgendein Buch, was ihr gut findet von der Aufklärung her, mal diskret rumliegen lassen. Wenn das Buch weg ist, ist es Zeit, dass das Kind selbst sich informieren möchte. Und dann kannst du natürlich ein Angebot machen, kannst sagen, wenn du Fragen hast, kannst du mich fragen. Aber ich werde mich nicht mit dir hier hinsetzen an den Küchentisch, ein peinliches Gespräch führen, wo wir uns noch in 20 Jahren lachend dran erinnern, dass das für alle scheiße war.
Gut, das tue ich dann nicht. Werde die Vlogger bügeln in der Küche und gucken, ob es zu einem natürlichen Gespräch kommt. Nadine, das Internet ist ja eine super Sache, trotzdem auch voll mit verschiedenen Angeboten, auch gerade im sexuellen Bereich. Eine Community, die ja sehr groß ist, die international bekannt sind, aber vor allen Dingen in Deutschland wirklich die größte Community überhaupt sind, die von Workshops über Treffen, über Partys, über den spezifischsten sexuellen Wünschen Dinge anbieten, ist Joy Club. Wie ist das für dich als studierte Sexualwissenschaftlerin? Ist da auch edukativ was du empfehlen kannst?
Absolut. Also ich finde Joy Club aus eigener Erfahrung sehr, sehr gut. Also Sex Education ist etwas, was lustigerweise von vielen Communities, also auch manchmal von Apps und so übernommen wird, auch von produzierenden Unternehmen, von Tampons bis weiß ich nicht was. Also wir finden da ganz tolle Sachen, die uns unsere Fragen zu Sex beantworten können. Workshops oder halt einfach mal ein Vortragsformat oder so. Ich finde das immer super, weil da gibt's ein Vakuum einfach vom Start. Ist so, muss ich jetzt nicht bewerten, ist einfach eine Beobachtung. Und das Internet ist leider echt voller Scheiße, auf Deutsch gesagt. Da eine Medienkompetenz mit den Kids zu entwickeln, zu sagen, das ist ein guter Account, das ist ein schlechter. Dazu muss man die als erwachsener Mensch erstmal selber haben. Und dafür finde ich eigentlich Joy Club ganz gut. Und was ich grundsätzlich an dem Konzept toll finde, ist, das sind ja Millionen Menschen, die sich da treffen. Oberthema ist Sex, Beziehung, irgendwie etwas dazwischen. Und nehmen wir mal an, ich stehe jetzt auf Personen in Söckchen im Bett, habe so einen leichten Fußfetisch oder sowas. Ich komme in so eine Community und das erste gute Gefühl, was ich bekomme, ist, oha, ich bin ja mit dem, was ich fühle, gar nicht alleine. Und das ist so gut, weil das Grundthema ist einfach, dass wir informiert und selbstbestimmt Sex haben können und mit dem, was wir an Begehren oder sexuellen Orientierung oder Identität haben, uns nicht alleine fühlen. Dazu gehört das eben dazu, dass man eben auch guten Content bekommt. Und den sehe ich beim Joy Club auf jeden Fall. Es sind tolle KollegInnen da und man kann sich in verschiedenste Richtungen informieren oder es auch einfach nur konsumieren und genießen und auf schöne Partys gehen.
Und dann würde ich sagen, herzlichen Dank und beste Grüße an die Küste.
Dankeschön und Grüße zurück.
Für diese Einblicke, Dr. Nadine Beck. Und jetzt nehme ich euch mit zu einem ganz besonderen Hamburger Raum. Der Room 8 ist ein wunderschönes Loft, das Menschen, Paare, Gruppen einen Ort gibt, in dem sie sich neu, liebevoll, wild, verspielt erfahren können. Ich spreche mit der Paartherapeutin und Gründerin Elisa Steiger über ihre Ideen und Haltung, die hinter dem Room 8 stecken.
Herzlich willkommen zu unserer schönen Hamburg-Folge und heute spreche ich mit Elisa von Room 8. Hallo, liebe Elisa.
Hallo, schön, dass ich bei euch sein kann im Podcast.
Elisa, magst du mir ein bisschen erzählen, Room 8, was kann ich denn bei euch so finden, was kann ich ausprobieren und wie sieht es denn so aus, wenn ich durch die Tür komme, was ist denn so das Erste, was ich sehen kann?
Also Room 8 ist eigentlich ein Mietstudio für Liebesabenteuer. Oh. Und zwar haben wir uns natürlich auch einiges angesehen und haben gedacht, Mensch, das gibt's auf jeden Fall schon. Aber uns ist eins aufgefallen, nämlich, dass alles ziemlich männerzentriert ist, pornös und ein bisschen ja auch sehr fetischlastig. Und wir haben halt gedacht, wir wollen einen Ort schaffen, der ein bisschen feministischer ist und schön und einfach viele Elemente hat, die es vielleicht auch, ja, das Entdecken auch möglich macht, ohne zu sehr in eine Richtung zu gehen, ohne schon sicher zu wissen, was man möchte, sondern eher zum Ausprobieren einladen kann. Und deswegen haben wir Room 8 quasi entwickelt. Die Idee ist dazu entstanden. Und genau, wenn man bei uns reinkommt, dann ist es auf jeden Fall so, dass schöne Musik, man kann sich die Musik tatsächlich wünschen.
Was läuft dann zum Beispiel? Was würdest du sagen? Was machen sich manche an? Was machst du dir am liebsten an, wenn du bei euch zum Liebesspiel dich verabredest?
Ja, wir haben eine ganz, ganz tolle Playlist tatsächlich vom, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses wahnsinnig schöne Hotel in Berlin, Provokateur. Da haben wir eine ganz tolle Playlist mit sehr schönen, sinnlichen, aber nicht zu rockigen Liedern oder so. Also es ist echt eine sehr schöne Playlist und die finden wir sehr schön. Die machen wir grundsätzlich an, es sei denn, unsere Gäste haben halt einfach eigene Wünsche. Und wir haben tatsächlich super viele Gäste, die ganz eigene Ideen haben und die bringen sie mit und beziehungsweise geben sie die vorher durch und dann läuft die Lieblingsmusik. Es ist richtig, richtig schönes Licht. Es riecht toll und es ist einfach ganz schönes Ambiente. Und wenn man Lust auf Sex hat, kann man Sex haben, aber man kann einfach auch anders in Verbindung treten. Man kann vieles ausprobieren. Wir haben zum Beispiel auch ein wahnsinnig kunstvolles Andreaskreuz zum Beispiel. Das wäre auch ein Hingucker, aber es sieht halt nicht aus wie ein Andreaskreuz. Ich finde das irgendwie ganz schön, weil es könnte auch einfach ein Kunstobjekt sein. Man kann ausprobieren, man kann sich daran fesseln, man kann sich auch ein bisschen Hintern versohlen, wenn man das möchte. Aber es ist tatsächlich ja jedem selbst überlassen. Wir haben auch Gäste, die einfach nur in die große Badewanne gehen, Wein trinken, reden, kuscheln und irgendwie anders in Kontakt kommen.
So ein Andreaskreuz kenne ich wirklich nur so. Lack und Leder steht im KitKat und man soll sich dann da festbinden. Wie ist es denn so mit den Farben und so Stoffen bei euch? Ist es dann weniger so Amazon abwaschbar und alles schnell mit dem Kercher zu reinigen? Also wie genau sehen so die Oberflächen aus?
Also wir haben tatsächlich super hochwertige Oberflächen gewählt. Also natürlich muss alles abwischbar sein beziehungsweise waschbar. Das ist uns natürlich auch total klar. Aber wir haben halt viel Leder, sehr angenehmes Leder. Das heißt, es ist warmes Leder, es ist Leder, was wirklich nicht kalt und abweisend wirkt. Aber wir haben zum Beispiel auch schöne Leinenbettwäsche. Das macht halt einfach super viel aus, dass man nicht auf einem glatten Lederbett liegt, sondern wirklich eine schöne, kuschelige Leinenbettwäsche hat, wo sich alles sehr angenehm und hochwertig anfühlt, dass wir schöne, hochwertige Oberflächen und Materialien haben. Genau. Also viel Leder, viel Naturprodukte, das war uns wichtig, dass die Stoffe waschbar sind und dass Hygiene natürlich ein großes Thema für uns ist, ja auch klar.
In dieser Room 8, gibt es denn 8 Räume oder wie kann ich mir das vorstellen oder ist es nur ein schöner Name?
Könnte man meinen, ne? Aber es ist tatsächlich einfach nur ein Wortspiel von unserer ersten Location. Tatsächlich ist der Room 8 ein großes Loft. Und das ist richtig, richtig groß und großzügig gestaltet und man hat das ganze Loft für sich.
Und kommen meistens Paare oder kommen die Menschen zu dritt, zu viert, alleine? Also wie viele kommen denn so meistens?
Sowohl als auch. Also ich muss gestehen, wir haben super viele Paare, aber wir haben natürlich auch Konstellationen in aller Form. Wir haben auch Sexpartys. Wir veranstalten ja auch tatsächlich selbst Girls-Only-Partys. Da sind dann bis zu 50 Frauen bei uns, die Spaß haben, die sich dort daten können, flirten können, knutschen können und einfach auch ihre Erfahrungen machen können. Also es ist je nachdem, worauf man Lust hat.
Und ihr arbeitet ja auch mit Paaren, also in der Paarberatung und macht quasi generell ja auch viel so, wie kann ich meine Partnerschaft vielleicht ein bisschen beleben, nochmal neue Sachen entdecken. Wie integriert ihr das denn in euer Loft?
Also tatsächlich haben wir natürlich eine kleine Bibliothek, wo man sich irgendwie Anregungen selbst anlesen kann, wenn man das möchte. Wir bieten aber tatsächlich auch super gerne Lesungen an von tollen AutorInnen. Zum Beispiel Nadine Primo war gerade bei uns. Die finde ich halt mega toll und finde ihr Buch auch richtig, richtig toll. Und das steht natürlich auch bei uns in der Bibliothek. Da gibt es ja einfach so Abende, die ja themenspezifisch sind. Wir hatten mal eine Tantra-Meisterin da, die dann ein bisschen was über ihre Arbeit erzählt hat. Dann haben wir auch mal jemanden da gehabt, der Playfight vorgestellt hat. Oder Kuschelpartys sind total angesagt bei uns in Hamburg. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Berlin ist. Da war ein Kuscheltherapeut bei uns da. Das heißt, wir bieten Themenabende oder überhaupt so Meetups, wo man andere Menschen vielleicht auch kennenlernen kann, in einer Community ist, wo man vielleicht auch mal offen sprechen kann über Themen. Wenn man als Paar aber eher bei sich bleiben möchte, kann man, wie gesagt, einfach entweder eine Beratung bei uns buchen oder aber sich ein bisschen was anlesen oder auch einfach mal so ein bisschen den Raum auf sich wirken lassen und einfach Dinge ausprobieren und ein bisschen experimentierfreudig sein.
Playfight, da setzt man sich ja in einen Kreis und meistens zwei Personen gehen in die Mitte und rangeln dann miteinander auf spielerische Art und Weise. Und das ist ja manchmal auch ein bisschen wilder und kann ja auch wirklich zu so ein bisschen mehr körperlichem, dollerem Kontakt kommen. Beim Kuscheln ist das ja anders. Was würdest du sagen, Elisa, was kann man vom Kuscheln lernen?
Also ich war neulich selbst bei einer Kuschelparty, weil ich das mal ausprobieren wollte. Tatsächlich habe ich, meine Speicher sind sehr voll, ich habe Kinder und ich werde sehr viel bekuschelt. Deswegen war mein Bedürfnis tatsächlich ein anderes. Und zwar geht's beim Kuscheln eher um Konsens. Und zwar war es für mich super wichtig, das Nein sagen zu üben und zu gucken, was wirklich mein eigenes Bedürfnis ist. Und das war eine total schöne Erfahrung, weil ich kläglich gescheitert bin. Direkt nach den ersten Übungen habe ich festgestellt, dass ich tatsächlich dann noch ganz viel üben darf. Und das freut mich natürlich. Es war eine ganz schöne Erfahrung, sehr wertvoll und ich habe ganz viel über Konsens gelernt.
Das kann ich mir so gut vorstellen. Ich finde das auch dann, vorher nimmt man sich's vor, ja klar, ich sag dann nein, wenn ich was nicht möchte. Und dann steht jemand vor einem und dann fällt es einem doch viel schwerer, als man sich das vorher so vorgestellt hat.
Total. Und das im Anschluss dann irgendwie auch nochmal mitzunehmen, also aus der Kuschelsituation mitzunehmen, zu sagen so, okay, gut, das habe ich noch nicht so gut gemacht, da darf ich nochmal üben. Aber das dann auch auf den Alltag anzuwenden, das habe ich total gemerkt, dass mich das dann irgendwann sehr beschäftigt hat und ich das natürlich immer wieder üben darf, ne? Aber grundsätzlich ist es so, dass einfach anregt, dann nochmal Dinge zu hinterfragen. Warum habe ich jetzt eigentlich Ja gesagt, obwohl ich Nein meinte? Also große Empfehlung von mir. Bei uns in Hamburg gibt es den Kuschelraum hier mit Lorenz und Aske und das war eine ganz tolle Erfahrung.
Was nimmst du selber sonst noch gerne in Anspruch in der Stadt? Also Kuschelraum klingt jetzt schon mal gut. Du hast gerade Tantra erwähnt und auch andere, die schon zu euch gekommen sind. Also was würdest du sagen, ein Wochenende in Hamburg? Natürlich zu Room 8, aber wo könnte man noch hingehen?
Ja, also ich finde das Vulvarium ganz toll. Es gibt ja eine ganz alte Clubszene zum Beispiel, aber natürlich auch ganz viele KünstlerInnen, die in Hamburg ausstellen. Also ich finde das Vulvarium ganz toll im Erotik-Art-Museum. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Facetten, die darstellen quasi, was feministischer Sex quasi beinhaltet. Und das finde ich ganz schön. Da würde ich auf jeden Fall meine Empfehlung aussprechen. Und dann kann man natürlich einfach kinky ausgehen. Also das macht in Hamburg super viel Spaß. Wie gesagt, eine ganz tolle Community. Und da gibt es etliche Clubs, aber auch viele Partys, also ähnlich wie in Berlin tatsächlich. Ist KitKat zum Beispiel, gibt es in Hamburg einfach auch viele Clubs, wo man ausgehen kann. Im KitKat habe ich die Erfahrung gemacht, es ist tatsächlich so ein bisschen anonymer. Hier in Hamburg ist es tatsächlich so ein bisschen wie eine eigene Familie, wo man immer wieder ganz schnell auch dazugehört. Also das ist auch eine große Empfehlung, einfach auszugehen und sich treiben zu lassen.
Du hast eben was Schönes gesagt, dass man zu euch kommt, zum Beispiel als Paar, dass man nicht Sex haben muss. Und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen, du hast eben schon ein bisschen erwähnt, was so Grenzen angeht oder auch eine Idee von feministischem Sex. Wie ist es denn quasi, ihr bietet einen Raum, wo man sexuell was erleben kann, aber eben nicht muss. Was ist so dieses Spannungsfeld dazwischen? Was interessiert dich da dran?
Also mich persönlich, ich merke das halt, wenn ich in den Raum komme und wir am Abend Gäste hatten, dann spüre ich immer eine ganz eigene Energie. Also bei jedem Paar, bei jedem Besuch, dann spüre ich eine Energie und kann mir vorstellen, wie der Abend verlaufen ist. Also es sind dann die Weingläser auf dem Tisch oder die Badewanne, die benutzt ist oder die Toys, die die Gäste benutzt haben. Also ich kann einfach irgendwie so ein bisschen für mich den Abend rekonstruieren und finde es ganz spannend, was für eine Energie dann im Raum selbst ist. Also man merkt, ob es hitzig und heiß zugegangen ist, ob es ganz kuschelig war. Also man spürt es direkt. Und für mich ist es tatsächlich total individuell. Also das kenne ich von mir halt selbst auch. Also Sex heißt ja nicht Penetration, sondern es geht auch um gute, verbindende Gespräche. Es geht ums Kuscheln, um körperliche Nähe, aber auch um das Äußern von Bedürfnissen und von Wünschen, von Fantasien. Und das kann von bis sein. Also ich finde, Sex ist so viel mehr als Penetration. Also von daher, da ist ganz viel zu holen in der Partnerschaft. Und wenn man sich darauf einlassen kann, man muss sich Zeit dafür nehmen, glaube ich. Aber es ist auf jeden Fall viel mehr als das.
Ihr habt ja eure Räume sehr liebevoll gestaltet. Was war dir wichtig so beim Kreieren von einem Ort, was du besonders schön findest für die Atmosphäre?
Ich glaube, dieses Zusammenspiel aus gutem Licht, einer schönen Atmosphäre, die wirklich warm und einladend ist, aber auch einem guten Geruch und schönen, sehr hochwertigen Materialien. Ich glaube, dieses Zusammenspiel von allem, dass man einfach gerne dort ist und dass ein eigenes Kokon entsteht. Zum Beispiel haben wir auch aus der Praxis die Erfahrung gemacht, dass Frauen sich gerade auch tagsüber in einem muckeligeren Rahmen viel wohler fühlen. Also wenn jetzt nicht das Licht mit Neonlampen beleuchtet ist, sondern es vielleicht gedämpft ist, es ist ein schönes, angenehmes, warmes Licht ist, wo man sich einfach auch sexy fühlt und sich einfach in eine andere Stimmung abtaucht. Und das ist, glaube ich, irgendwie wichtig, dass man dieses Zusammenspiel aus Wohlfühlen, aber auch eine besondere Atmosphäre schafft. Ja, einfach, dass man sich fallen lassen kann und sich irgendwie der Situation auch hingeben kann.
Ach, ich hätte jetzt schon Lust, mich euch hinzugeben. Auf jeden Fall. Hast du eine schöne Geschichte, was jemand bei euch erlebt hat oder eine Rückmeldung, die du später bekommen hast?
Ja, also auf jeden Fall. Wir kriegen ganz, ganz süße Rückmeldungen. Wir kriegen sogar Weihnachtsgeschenke von unseren Gästen. Also ganz, ganz vieles tolles Feedback. Aber vielleicht eine ganz besondere. Und zwar haben wir eine Gästin gehabt aus New York. Die hat ihrem Partner diesen Besuch geschenkt zum 30. Geburtstag. Und zwar hatten die ein Vierer-Date im Room 8. Und die haben uns dann zurückgemeldet, dass, ja, dass es so ein besonderes Erlebnis war, dass sie das mit sich genommen haben und das nie vergessen werden. Es war ein ganz berührender, sehr persönlicher Moment, den sie uns geteilt hat, dass es irgendwie in einer langen Beziehung wirklich für die beiden schwer war und dass das wirklich zu dem Highlight gehörte, dass sie diese Vierer-Konstellation einmal bei uns ausprobieren dürfen. Und die haben direkt gefragt, ob wir nicht auch eine Dependance in New York aufmachen wollen. Denken wir natürlich drüber nach, aber wir lassen uns noch einen Moment Zeit.
Was würdest du sagen? Ich habe eine Serie geguckt, da hieß es How to Build a Sex Room. Du meintest jetzt eben schon, Licht ist dir wichtig, dass die Stimmung an sich stimmt, dass es gut riecht, dass es auch gut klingt. Noch irgendeinen Einrichtungstipp vielleicht? Was könnte ich bei mir zu Hause noch Schönes installieren, worauf du bei euch gekommen bist bei Room 8?
Ja, da muss ich ganz kurz drüber nachdenken. Ich glaube wirklich, dass es da um diesen Wohlfühlfaktor geht. Also ich glaube, es geht nicht um das Interieur an sich, weil ich glaube, jeder hat da sowas ganz Individuelles im Kopf und einen ganz individuellen Geschmack, glaube ich auch. Was mich an anderen Sexräumen immer so ein bisschen abgeschreckt hat, das gilt natürlich nur für mich, das ist sehr persönlich, aber dass es zu sehr nach Sex geschrien hat und das natürlich manchmal auch sehr so verpflichtend sein kann, ne? Also ich würde es eher so ein bisschen reduzierter halten vielleicht und irgendwie, dass man sich da irgendwie nicht bedrängt fühlt in der Situation, genau, sondern eher so ein bisschen zurückhaltend. Ja, das wäre, glaube ich, mein Tipp.
Elisa, hast du zum Schluss noch eine Message? Etwas, was du gerne Personen da draußen mitgeben möchtest, dass du sagst, so hey, so wünsche ich mir meine Gäste, aber das ist auch was, was du dir für alle Menschen wünschst oder auch die du zu dir einlädst. Gibt es irgendwas, was du dir quasi von anderen wünschen würdest?
Was ich mir von anderen wünschen würde, dass man den Zugang behält, immer wieder in Kontakt zu treten in der Partnerschaft und da einfach offen bleibt und sich dann beschäftigt. Weil am Ende ist es so, gerade in langen Beziehungen, glaube ich, dass dieses Beschäftigen mit sich, mit seiner Partnerschaft und dem immer wieder Raum zu geben, ich glaube, das ist der Schlüssel.
Und auch Raum für neue Erlebnisse?
Raum für neue Erlebnisse, Raum für Fantasien und für alles, was man aussprechen darf am Ende, ne? Also ich finde, irgendwie alles darf geteilt werden. Da ist es nichts peinlich und nichts unangenehm, sondern es darf alles geteilt werden, jede Fantasie. Ob man sie dann umsetzt, das steht auf einem anderen Blatt. Aber ich finde, darüber zu sprechen und sich mitzuteilen, das finde ich so wichtig und empfehle ich immer meinen Paaren.
Und da würde ich sagen, ist meine Empfehlung, auch immer wieder neue Orte aufzusuchen, weil man sich dann eben auch ganz neu erfinden kann. Das heißt für mich, auf nach Hamburg und danke dir sehr fürs Gespräch. Danke, Elisa.
Ich habe zu danken. Liebe Grüße nach Berlin.
So lässt sich die sexpositive Szene in Hamburg erkunden. Weitere Details rund um Room 8 in unseren Shownotes. Und nun geht es nochmal ganz klassisch in einen Laden. Ich mache mich auf den Weg in schöne alte Gängeviertel. Backsteinhäuser, große Bäume, viel Altbau. Und da ist es schon, das ganz besondere Kollektiv. Fuck yeah!
Ein weiteres Highlight in Hamburg ist natürlich auch ein Sexshop. Und wir haben da einen ganz besonderen entdeckt. Ich freue mich sehr, euch jetzt den Fuck Yeah Sexshop vorstellen zu dürfen. Nino wird uns jetzt auf eine kleine Reise durch den Laden mitnehmen und uns erstmal ein bisschen erklären, was dort in diesem ganz besonderen Laden auf einen warten kann. Hallo Nino.
Hallo, ich freue mich sehr, da zu sein. Dankeschön für die Einladung.
Nino, wenn ich bei euch durch die Tür gehe, was
passiert denn so als erstes? Was kann ich sehen und womit überrascht ihr die Menschen, die zu euch kommen?
Also zurzeit ist besonders schön das Schaufenster, was wir neu gemacht haben. Man sieht ein kleines Wohnzimmer in Miniatur mit einem kleinen Sofa und einem kleinen Couchtischchen. Es sieht sehr gemütlich aus. Es ist ein heller, freundlicher Raum. Beim Reingehen sieht man zuerst viele bunte Toys, aber wir haben auch eine große Bücherecke. Postkarten werden, glaube ich, so das allererste, wo man reinstolpert. Und dann landet man vielleicht auch bei unserer Bonbon-Insel, wo wir einfach ein paar kleine Goodies zusammengestellt haben. Wir basteln zum Beispiel Miniaturflogger und klar auch Gleitgelproben und so. Wir haben ein paar Süßigkeiten. Dann kommt man vorbei an der Vibrationsinsel mit Vibratoren, Luftwellen, alles, was irgendwie sich bewegt, an Sextoys. Man kommt vorbei an der Penisecke, wo wir so nochmal so ein bisschen thematisch sortiert Sextoys haben nach Funktionen. Toys, die gut zu zweit oder zu mehreren funktionieren. Dann haben wir eine kleine Kink-Ecke, BDSM, und eine genderaffirmierende Abteilung, wo wir Produkte wie Binder oder Packer ausstellen, verkaufen. Also genderaffirmierende Produkte allgemein, Hilfsmittel, die man benutzen kann, wenn man eine Transidentität hat oder nicht binär ist und genau irgendwas an seinem Aussehen verändern möchte. Zum Beispiel gibt es Binder, das sind sehr enge Kleidungsstücke, die man tragen kann, um seine Silhouette etwas schlanker zu machen, etwas flacher zu machen. Packer sind Hilfsmittel, die man in der Hose tragen kann, um so eine kleine Beule in der Hose zu haben. Das kann sich einfach gut anfühlen. Genau, da gibt es ganz viele verschiedene Hilfsmittel.
Und dann habt ihr zum Beispiel auch eine kleine Kette mit Klitoris-Anhänger und auch sonst so ein bisschen sehen aus wie so schön selbstgebastelte Sachen auch.
Ja, die mache ich tatsächlich selber aus Fimo.
Ja, ah, Fimo. Genau. Ich habe schon zu Kindertagen gewusst, dass man da eine Menge rausholen kann. Ja. Dann sehe ich hier noch so Postkarten. Heute lassen wir die Sau raus. Oder ich habe dich schnecklich lieb mit einer kleinen Schnecke. Also es sieht auch zum Teil super niedlich, dann wieder super sexy. Ganz unterschiedlich, aber vor allen Dingen kreativ aus bei euch im Fakir-Shop. Was steht denn so dahinter? Welche Haltung habt ihr oder auch ja, mit was gehst du morgens so zur Arbeit?
Ja, wir möchten natürlich in erster Linie ein sexpositiver Raum sein, in dem es gut möglich ist, über Lust zu sprechen, über Körper, über Gender, irgendwie alle Tabuthemen besprechbar machen, so dass es von Scham befreit ist. Mir ist auch wichtig oder uns ist auch wichtig, dass sich alle Geschlechter wohlfühlen, dass wir diskriminierungssensibel den Laden bauen für Menschen, die migrantisiert werden, die neurodivergent sind, die eine Körperbehinderung haben oder behindert werden. Also, dass sich alle Menschen wohlfühlen. Und ich finde, das macht auch, also, dass man sieht es sofort am Raum, wenn man reinkommt, dass das irgendwie ein anderer Space ist. Natürlich haben wir irgendwie eine Rampe. Wir achten darauf, dass die Musik nicht so spacig ist für Menschen, die das vielleicht sensorisch nicht gut verarbeiten können und so. Wenn man reinkommt, man wird nicht missgegendert. Das, finde ich, macht auch ganz viel aus. An solchen Kleinigkeiten merkt man einfach, dass wir so ein bisschen, man macht die Tür auf und man fühlt sich irgendwie ein bisschen anders aufgehoben, finde ich. Und das treibt mich auch total an, so einen Raum zu erschaffen und mich da drin zu bewegen, weil ich, für mich ist es ja auch total angenehm.
Sag mir mal einen Tipp, dass man jemanden nicht misgendert. Also wie sollte ich jemanden begrüßen, wenn ich zum Beispiel in ein Taxi steige oder in einen Laden reinkomme oder irgendwo anders jemandem Fremdes begegne?
Ganz einfache Maßnahme ist, kurz nach dem Pronomen zu fragen. Dann eine Person kommt rein und ich lese sie erstmal als weiblich. Das heißt noch lange nicht, dass diese Person tatsächlich sich selbst auch als weiblich identifizieren würde. Davon kann ich überhaupt nicht ableiten, welche Geschlechtsteile diese Person hat und so weiter. Also dass, wenn jemand bei uns in den Laden kommt und sagt, hallo, ich suche was für Männer, was haben Sie denn da? Wir duzen uns eigentlich in der Regel. Aber wenn jemand fragt, was gibt es denn für Männer, würde ich halt erstmal fragen, ja, was suchst du denn? Weil nicht alle Männer haben einen Penis zum Beispiel.
Und was würdest du sagen, so in der Hamburger Sexszene? Man kennt ja die Reeperbahn, St. Pauli sind so Begriffe. Da ist ja schon auch, sagen wir mal, traditionell schon lange was los gewesen. Wie verortet ihr euch denn mit Fakir so? Also welche Bedeutung hat euer Shop in der Hamburger Szene?
Gute Frage. Wir sind ein kleiner Laden. Wir haben irgendwie eine ganz rege Community, glaube ich, eine queere Community, die sich für uns interessiert. Einfach auch eher jüngere Menschen. Wir wollen natürlich gerne ein Laden für alle sein. Ich hoffe, wir holen die Menschen ab, die sich vorher vielleicht nicht in einen Sexshop getraut hätten, weil es total unangenehm sein kann, mit den Verpackungen und den Darstellungen, den pornografischen Inhalten dort konfrontiert zu sein und das bei uns halt gar nicht zu haben. Also ein kleines bisschen sind wir vielleicht auch ein Gegenentwurf einfach zum Rotlichtviertel, zum, wir haben nur einen Kiez in Hamburg, zum Hamburger Kiez.
Ihr habt auch eine schöne Tasche, da steht drauf, schöner Leben ohne Macker. Die gefällt mir schon sehr. Ihr habt auch ganz unterschiedliche Produkte. Gibt es noch irgendwas, wenn ich mich bei euch gut eingedeckt habe, bin bereit, mich aufzumachen zu einem lustigen Abend an der Küste in Hamburg? Was würdest du sagen, was ist ein guter Tipp, wo man noch hingehen könnte?
Also ich mag ja ganz gerne das Queerioki auf Kampnagel.
Ist eine Karaoke-Bar oder?
Also Kampnagel ist ein großer Theaterveranstaltungsraum mit einer großen Halle und die machen eine Partyreihe regelmäßig, wo Karaoke gemacht wird, wo die Menschen wirklich auf die Bühne gestellt werden und eine unglaublich tolle Background-Support-Gruppe mit der Person mitfiebert und total abgeht und wirklich jedes Lied eine unglaubliche Show wird. Das kann ich wärmstens empfehlen. Und Command Queer ist ein kleines Partykollektiv, die machen auch regelmäßig Veranstaltungen in Hamburg, die ganz zauberhaft sind.
Schön. Und sonst vielleicht ein schöner Spaziergang an der Alster oder was magst du noch gerne? So draußen, vielleicht in der Natur oder was ist noch schön bei euch?
Ja, ich mag ja total gerne den Elbstrand einfach.
Super, dann packt man seine Mackertasche ein, noch ein paar lustige Glitzer-Toys dazu und auf zum Elbstrand. Gibt es was, was du Menschen mitgeben möchtest, wenn sie zu euch in den Laden kommen oder generell, wenn sie sich so ein bisschen rantasten an andere Formen der Sexualität?
Also, wenn ihr zu uns in den Laden kommt, ist es total verständlich, wenn man am Anfang ein bisschen aufgeregt ist und das ist total in Ordnung. Ich finde besonders die kleinen Neins, die ich vielleicht habe, wenn ich aufgeregt bin oder etwas gerade noch nicht aussprechen möchte oder so, das ist ja eigentlich total das Wertvolle, das zu respektieren und zu gucken, was dann passiert, wenn ich da gut auf mich aufpasse.
Gibt es eine Sache, die du über Sex gelernt hast, die du gerne an andere weitergeben würdest?
Gute Frage. Also für mich ist, glaube ich, Entschleunigung das Stichwort, was, wenn ich eine Sache weitergeben würde, würde ich sagen, mach mal langsam, spür mal rein.
Schön. Das kann man gerade im Winter natürlich sehr gut gebrauchen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Nino, ihr macht ja auch Workshops. Was genau bietet ihr an und warum?
Wir haben viele verschiedene Workshop-Reihen, Vortragsformate. Also wir machen selber Vorträge, zum Beispiel den Vortrag Sex und Sprache. Auch die Toy Nights, die wir einmal im Monat versuchen anzubieten, sind uns total wichtig, wo Menschen in den Laden kommen und wir nochmal ein bisschen fokussierter, manchmal auch zu bestimmten Themen über die Sextoys reden können. Aber wir haben auch Lesungen und alle möglichen Workshops, wie so Konsens-Workshops regelmäßig und aber auch Bondage und so Kinky-Sachen. Wir haben einen DIY-Workshop, wo wir Sextoys aus Fahrradschläuchen basteln und genau einfach so versuchen, ein breites Spektrum von Veranstaltungen anzubieten.
Danke für das Gespräch, Nino. Falls euch das Interesse gepackt hat, zögert nicht, einen Blick in unsere Shownote zu werfen. Dort haben wir all unser Wissen über diese tolle Stadt am Meer gesammelt. Ahoi und bis zur nächsten Folge. Und da wird dann einfach mal geküsst. Was gibt es Schöneres? Das war Sex in Berlin. Danke fürs Zuhören. Und danke, Joy Club. Ihr seid toll. Und einfach die Community für alle, die etwas erleben, lernen oder entdecken wollen. Schaut unbedingt auf unserer Website vorbei, sint.berlin, und schickt uns Liebesbriefe, Feedback und Anregungen über Instagram. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert, bewertet und kommentiert. Bitte gut, eure Nike. Sex in Berlin ist eine Produktion von Studio 36, präsentiert zusammen mit Einhorn. Host Nike Wessel, Redaktion Amelie Gante und Ella de Vries, Postproduktion und Sounddesign Amaleus Lindemann.